du kannst die freiesten Menschen an Orten treffen, die du dir gar nicht vorstellen kannst, in Situationen, wo du sagst, hey, das gibt's ja gar nicht und das hat nichts mit Status und Bildung und nein, mit dem Allen nichts zu tun. Das sind aber Menschen, die wenigstens eine Sache machen, ihren Spaß ausleben.
Ja.
Und das ist einfach, das wünsche ich ganz vielen Menschen, dass sie mehr machen, was ihnen Spaß macht und was sie beflügelt. Und ja, du hast gesagt, Persönlichkeitsentwicklung, finde ich super spannend. Vielleicht ist es eher eine Persönlichkeitsentdeckung. Das sind ja das alles. Das sind ja Wünsche von uns. Mhm. Und wir verbirgen die unter irgendwelchen Glaubenssätzen, sagst du, Vorstellungen, wie es das sein muss, Konventionen, Ängsten. Das ist ja alles dann immer mit solchen Schichten zugelegt und zugelegt und zugelegt. Und am Schluss bist du, ja, ich weiß nicht, in so einem ganz starren Korsett, das dich eigentlich auf der Bahn hält. Aber ich glaube, die meisten Menschen würden gerne Sachen entdecken oder tun, die in ihnen tief drin sind und sich nicht trauen.
Welcome to Rhine and Rouse, your favorite no bullshit sex podcast with Jones Bolt.
Hello ladies and gentlemen, hier ist Jones mit einer neuen Interviewfolge. Heute mit einem wirklich besonderen Gast und wir haben uns sehr geehrt gefühlt, dass der Christian Eberle bei uns zu Gast ist. Der ist der Erfinder von Premium Fetisch und BDSM Partys und der weltweit größten Fetisch Fashion Show. Wir sprechen von der Avantgardista und der Partyreihe unter dem Namen Sub Rosa Dictum. Und das sind Partys, die ja verführerische Romantik, süße Sünde, BDSM, Kink und hemmungsloses Feiern verbinden. Ein großer Name in der Szene und die wahrscheinlich craziest, buntesten Partys, die du jemals gesehen hast. Und auf der anderen Seite ist da die Avantgardista, ein Happening für außergewöhnliche Mode und extravaganten Lifestyle, wo über 27 internationale Designer in München zusammenkommen, um ihre Kink, Lifestyle, Fashion zu präsentieren. Und mit Christian sprechen wir über die Szene, über die Menschen, die auf Kink- und BDSM-Events wie die Sub Rosa Dictum gehen, was das gemeinsame Mindset ausmacht, was sich in der Branche tut, was sich verändert hat in den letzten 15 Jahren und wie es weitergeht. Wir bleiben aber nicht nur an der Oberfläche, sondern wir gehen tief in die Psychologie, in die Persönlichkeitsentwicklung. Wir sprechen darüber, was sexuelle Fantasie und Freiheit für uns bedeutet und warum es wichtig ist, Räume zu haben, in denen wir uns ja dieser Seite des Lebens hingeben können, um uns ja ganz zu fühlen. Und unser Vorgespräch war so interessant und war so beflügelt, dass Kat sich dazu entschieden hat, gleich mit dabei zu sein. Das heißt, wir sprechen zu dritt mit Christian in Überlänge und es gibt wirklich viele Nuancen und Facetten für dich zu entdecken. Deshalb bleib dabei und hör dir das ganz an. Und natürlich, wenn du dieses Jahr an deiner sexuellen Freiheit noch arbeiten möchtest, wenn du dein authentisches sexuelles Selbst aus dir herausholen möchtest und sehr viel freier in Sex, in Liebe, in Beziehung und in allen Lebensbereichen sein möchtest, dann komm zu unserem Fucking Free Workshops. Es sind bereits die letzten Tickets verfügbar für den 15. bis 17. November in Berlin. Dort hast du die Möglichkeit, mit gleichgesinnten Menschen in einer großen Gruppe mit 5 Co-Hosts an deinem sexuellen Selbst zu arbeiten, dich persönlich weiter zu entdecken und deine Lust, deine Bedürfnisse und deine Wünsche und Träume in dein Leben einzuladen. Geh auf www.reinundraus.com. Schau unter den Workshops nach dem Termin und wenn es dich kribbelt, dann bewirb dich und wir kommen ins Gespräch und wir treffen uns, wir lernen uns vielleicht schon im November kennen. Bis dahin wünsche ich dir viel Spaß mit der heutigen Folge und bis nächste Woche. Dein Jones. Ja, Christian, willkommen. Wir rein und raus.
Ja, danke schön.
Schön, dass du da bist. Ich bin immer wieder überrascht. Sub Rosa Dictum, die erste E-Mail, die ich von dir, von euch habe, ist mindestens 10, 12 Jahre alt.
Wirklich?
Und ich war noch nie auf einem Event von euch. Und umso mehr interessiert mich das, weil einerseits machst du das seit 2008.
Seit 2008, genau.
Premium-Fetisch- und BDSM-Partys und mit der Avantgardista die weltweit größte Fetisch-Fashion- und Hedonistik-Fashion-Show, kann man das so nennen?
Genau so kannst du es sagen, ja.
Wie, was zur Hölle hat dich geritten, um so etwas ins Leben zu bringen? Wie hast du das geschafft?
Das liegt daran, wenn München zu langweilig ist, musst du irgendwas machen. Also ich war genau das Thema. Also ich habe mir gedacht, was würde mich jetzt selber noch kicken?
Ja.
Oder was finde ich spannend? Was braucht München? Es gab natürlich Veranstaltungen wie das. Bloß ich wollte es halt ein bisschen glamouröser und pompöser machen. Das war das Einzige. Und dachte ich mir, hey, warum nicht in einer coolen Location, mit einer krassen Ausstattung, mit wirklich mit Leuten, die da ein gewisses, ich möchte mal sagen, Können reinbringen, so eine Veranstaltung machen. Und dann habe ich durch Zufall, glaube ich, so 2-3 Jahre in meinem Kopf rumgesponnen, dass ich das irgendwie machen möchte. Und dann durch Zufall habe ich einen Wolfgang Nöth getroffen, den großen Wolfgang Nöth. Und er hat gesagt, ja, Christian, mach halt. Und ich so, okay, hast du eine Location für mich? Ja, nimm halt das Kesselhaus. Ich so, was?
Okay.
Und ein bisschen groß. Er so, ja, mein Gott, dann sperrst halt einen Teil ab. Ja, und dann habe ich es gemacht, ja.
Wow.
Und das war halt eine Irrsinnschance. Auch das ist wieder, also ist ja leider verstorben. Das war krass, dass der das zugelassen hat. Einfach ein weltoffener Mensch, der gesagt hat, finde ich cool, mach das, brauch mal.
Ja, ja, ich meine, brauchen wir, aber du hättest bestimmt 1000 andere interessante Dinge mit deinem Hintergrund aus dem Eventbereich machen können. Und jetzt willst du Sex, Fetisch, BDSM, oft Bereiche, die echt herausfordernd sind.
Das ist total herausfordernd.
Ja.
Haben wir ja schon drüber gesprochen. Ja. Ich meine, die Ressentiments, die dagegen schwemmen direkt, wo dann erstmal die Leute irgendwie die Stirn runzeln und ich denke mir immer, hey, da kommen erwachsene Menschen zusammen, die einfach Spaß haben wollen, das beste Publikum der Welt, das sich gut aufführt, das höflich, respektvoll ist, dass die Location, pfleglich ist das falsche Wort, das sind die besten Gäste, die du haben kannst. Mhm. Und dann wird er erstmal geschaut und sagt, ja, was ist denn das für eine Party? Und das verstehe ich halt nicht, aber das ist genau das, wo du natürlich dann gegen diese sofortigen Vorurteile kämpfst.
Ja.
Ja, ist denn das eine Sexparty? Ja, und wenn es wäre, was ist dann?
Ja, das Vorurteil ist, es wird mit Swingerclub gleichgesetzt.
Ja, aber auch ein Swingerclub darf doch jeder sein. Was ist denn am Swingerclub schlecht?
Ja.
Da treffen sich erwachsene Menschen, um Spaß zu haben. Und
ja.
Das ist für mich immer so irre. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel, das ist mein Lieblingsbeispiel. Da sage ich, ja, einmal im Jahr darf man sich in München in einem Premium-Hotel treffen, um über Waffenlieferungen und Kriege zu sprechen. Das ist super schick und toll. Und die ganze Stadt München macht ein Riesenaufgebot, dass da alle kommen dürfen und über Krieg und Waffen sprechen dürfen.
Ja.
Super. Aber wenn ich in das Hotel gehe und sage, ja, können wir hier mal hier ein paar Räume haben, wir möchten da einfach so eine spaßige Party unter Erwachsenen machen. Na, das geht hier nicht. Wir sind ein feines Haus.
Ja.
Also das ist keine Chance. Und das ist das Irre, weil ich mir denke, was ist denn schlimm daran, dass Menschen Sex haben? Nichts.
Hi, Kat ist auch am Start.
Ups, Kat ist auch am Start.
Ja, genau, ich wollte machen das heute mal ein bisschen anders, dass ich auch dabei bin.
Ja.
Und ich guck mal, wie viel ich so dazwischen komme. ich finde auch, dass das total, also uns begegnet das ja genauso, dass wir irgendwie einen Workshop planen und ich suche meist die Locations oder versuche welche zu finden und die sind so, nee, das ist uns irgendwie ein bisschen zu schmuddelig und selbst in Berlin ist das total schwierig, weil die ganzen, da gibt es so 5-6 Locations, die diese bekannten Partys machen, aber die sind halt auch ausgebucht, weil es sonst keine irgendwie mehr gibt, keine Locations. Und ich denke mir, jeder hat doch eine Sexualität und Sex und das ist irgendwie was ganz Alltägliches. Es gehört irgendwie auch zu einem Grundbedürfnis einfach. Und in jedem Hotelbett wird gevögelt, ja, von einem normalen Hotelgast. Und das ist dann auch so ein bisschen in Anführungsstrichen offizieller einfach nicht gewollt ist, verstehe ich gar nicht. Und das ist ein Thema, was mich auch total nervt. Also wirklich.
Das ist eine Doppelmoral. Ja. Und das ist einfach, ja, das ist eine Doppelmoral. Weil du hast gesagt, das ist alltäglich. Sexualität ist der Grund, warum wir beide jetzt reden, ja, weil sonst wird es uns nicht geben. Mhm. Und dass man da so ein Zinnober draus macht, das verstehe ich nicht. Also,
und wie hast du es geschafft, dass du deine also wirklich nach außen auch sehr so ich finde kein anderes Wort außer krass. Also ich schaue mir die Website an und die Partys und die Bilder davon und denke mir, boah, ist krass, ist geil. Aber es ist natürlich auch etwas, was ich als Vermieter, wenn ich so ein bisschen spießiger bin, wo ich sagen würde, boah, das muss ich jetzt nicht unbedingt hier haben. Wie hast du das denn bitte gemacht? Wen hast du da bestochen?
Nee, die Bilder sind ja eigentlich eher, ich würde sogar sagen, arty. Also das hat ja alles fast schon wieder einen Kunsttouch. Das sind ganz viele Verkleidungen eigentlich. Du siehst ganz wenig nackte Haut eigentlich. Nackte Haut ist nicht das Übliche. Das Übliche ist, dass jemand angezogen ist. Und dass er sich in eine Rolle, in etwas, was er für diesen Abend oder für diesen Event oder vielleicht auch für einen längeren Event, wenn das jetzt mal über 2-3 Tage geht, sein möchte. Also wir machen eine ganz geniale Veranstaltung einmal im Jahr in Griechenland mit meinem lieben Freund und Partner vom Marquis, also Marquis Magazine, dem Andreas, zusammen in Kreta. Und da haben wir ein Hotel für uns. Komplett in einer Bucht, wo niemand anderes ist. Und da ziehen sich die Leute teilweise 2-3 Mal am Tag um. Weil sie ihre Outfits zeigen wollen, weil sie natürlich auch ihr Spiel mit den Outfits verbinden. Und das ist Wahnsinn. Also, und das ist ein Spiel. Das ist wie eine, wir schaffen im Endeffekt eigentlich nur eine Riesenbühne, wie so ein Theater, eine Kulisse, eine Bühne. Und dann dürfen die Akteure draufgehen und ihr Spiel machen. Und dann kannst du ab und zu mal eine Requisite hinstellen oder sagen, ja, das war jetzt der erste Akt, jetzt kommt der zweite Akt, also ein bisschen wie ein Regisseur Sachen steuern. Aber letztendlich ist es ein Rollenspiel, das aus der Situation entsteht. Und leben sich Menschen einfach ihre Fantasien und ihre Träume aus. Und wenn du dann schaust, wer das ist, das sind ja meistens auch Menschen, die im normalen Leben viele spannende Dinge machen. Die haben Familien, die haben Verantwortung im Beruf, die haben interessante soziale Bindungen. Das sind ja ganz, ganz spannende Menschen. Aber das ist halt eine Facette ihres Lebens. So wie so ein, ich sage immer, das ist eigentlich ein Sahnehäubchen, das dann oben drauf kommt. Und jetzt am Wochenende mache ich das auch. Und dann am Montag ist man wieder Family, Job, keine Ahnung. Also darum sind die besten Kunden, kann ich nochmal sagen, und die besten Gäste, die es gibt, weil es ist ja für sie eine Sache, das ist ein Wunsch, der da ist, das zu erleben. Und darum sind sie auch respektvoll, weil es für sie wichtig ist.
Das verändert gerade auch schon das Bild in mir und aus meiner eigenen Wahrnehmung auch von solchen Partys, die ich früher noch hatte. Ich habe das eher getrennt von mir erlebt als etwas, also was Krasses. Eher so wie so eine Art von so ein Horrorfilm, den man überleben kann. So, boah, krass, die sind alle krass angezogen, die sind ja extrem, die sind vielleicht auch brutal irgendwie. Aber ich merke selber, die Denkweise kommt aus so einer Sex als Notwendigkeit-Ecke. So, Swingerclub, wir müssen ficken, ich brauche eine Partnerin. Du erzählst eigentlich 180 Grad das Gegenteil. Das ist so eine Art von Selbstverwirklichung von Menschen, die schon gut situiert sind, die einfach einen Aspekt von dem ganzen Lebensspektrum noch mehr ausleben wollen oder zelebrieren wollen.
Das hast du genau auf den Punkt gebracht. Also, wow, ja. Großer Maslow-Fan, ja, es ist Self-Actualization. Das ist Selbstverwirklichung.
Ja.
Das ist, um Träume, um Fantasien auszuleben, zu verwirklichen, auszuprobieren. Ich meine, es ist ja eine normale Sexualität, also das muss ich mal sagen, was ist anormale und was ist normale Sexualität? Ganz total klar. Dämlich.
Ja, da
habe ich ja vorhin gesagt, ja, genau. was ist, wenn Sex positive gibt, was ist dann Sex negative? Das ist ja eher, dass man dann über einen Krankheitswert spricht, wenn jemand eine Sexualstörung hat und sagt, ja, ich kann keine Sexualität ausleben, weil. Aber Normalfall ist ja, dass Leute Sexualität ausleben und das auch wollen. Und hier ist es halt so eine Sache, das ist so ein Stück nochmal, dass ich sage, oh, das würde ich jetzt gerne noch machen. Oder, und da trauen sich die meisten Leute ja eigentlich nicht, es auszusprechen. Das ist ja, das ist die Scham, wo wir vorher auch drüber gesprochen haben. Und auch die Scham dem Partner gegenüber oft, etwas auszudrücken, auf was man Lust hat. Und das ist schade, weil darum geht es ja. Das ist, jeder hat Fantasien, jeder Mensch hat Fantasien. Und es geht darum, sie auszuprobieren, miteinander drüber zu reden und vielleicht in Resonanz auch zu erleben. Das ist ja ein Resonanzthema, wenn ich merke, dass jemand eine Fantasie hat, die er ausleben möchte. Und ich ermögliche das in einem Spiel, dann resoniert das ja mit mir. Und dann auf einmal findest du es auch ganz cool und denkst, boah, ist eigentlich geil. Und dann entwickelt sich da was ganz Neues und dann entsteht dann Flow und die Reise geht wo ganz anders hin.
Ja, Rollenspiel ist auch so unser Ding.
Rollenspiele sind toll. Ich habe ja euren Podcast dazu gehört, den ich total cool fand. Und den habe ich dann wirklich komplett durchgehört. Da habe ich mir gedacht, wow, cool.
Ja, nice. Ich hab total, also wenn du so darüber redest, über eine Fantasie ausleben und sich in Outfit schmeißen und zeigen wollen und irgendwie vielleicht auch jemand anders sein und so, das erinnert mich total an Burning Man.
Genau.
Wir waren vor, das ist schon 2 Jahre her, ne? Wir waren vor 2 Jahren auf dem Burning Man und die Philosophie dahinter ist ja einfach jemand sein zu können, irgendwie, der man vielleicht in Anführungsstrichen wirklich ist oder vielleicht jemand anders sein zu können, was auch immer du möchtest, aber es geht nicht um Status oder wie viel Geld habe ich oder was für einen tollen Job habe ich. Wie das dann letztendlich da ausgelebt wird, ist nochmal eine andere Sache, aber es ist auch so gewesen. Wir haben uns auch jeden Tag in mehrere Outfits geschmissen und uns da gezeigt und ausgeklebt. Und wenn du dann nackt rumgelaufen bist, alles war normaler als eine Jeans und ein T-Shirt, weil das hat da keiner an oder du wirst komisch angeguckt. Aber das erinnert mich so ein bisschen daran. Das ist einfach so ein Ausflug oder eine Ausflucht, wie gesagt, oder eine Flucht aus dem Alltag. Und,
das Wort Eskapismus einfach, ist da genau diese Sache. Dieses der Gedanke des Eskapismus. Dass du raus aus deinen Zwängen des Alltags, die wir uns ja irgendwie auflegen. Ich meine, wir müssten es ja auch nicht. Ein Coach in Kapstadt sagt immer zu mir, Christian, hör auf sagen, dass du was musst. Das ist euer deutsches Problem. Ihr sagt immer müssen, müssen, müssen. Mhm. Ihr müsst gar nichts. Also darum versuche ich eigentlich das Wort müssen zu vermeiden. Also das ist, wir haben diese Zwänge, weil wir denken, wir müssen was. Und da kannst du dir halt einen Freiraum schaffen. Das ist eine Möglichkeit, dass du mal Sachen ausprobierst. Und Burning Man ist genau so eine Sache. Das ist ja nichts anderes als eine große Wonderworld, ein großer Spielplatz für Erwachsene. Und dann kannst du ausprobieren. Und da ist ja auch die Sache, dass du respektvoll mit deiner Umgebung und mit den anderen Menschen umgehst und dass du nicht irgendwie Müll hinterlässt, dass du kommst und gehst und respektvoll bist. Zur Natur, zum Ort, zur Veranstaltung, zu den Menschen.
Ja.
Also eigentlich wundervoll.
Viel Kunst, viel total. Fantasie, Welt irgendwie. Ja, total, ja.
Rollenspiel und weiter, Eskapismus, oder? Super spannend, ja.
Ja, total. Und du hast gesagt, dass die Gäste oder Teilnehmer oder wie auch immer sich deine Community nennt, dass das also Menschen sind, die das auch fühlen, was du so rüberbringen möchtest oder was du möchtest, was sie erleben sollen mit in deinen Partys oder mit deinen Veranstaltungen. Wie kommen die Leute zu dir? Und also wie stellst du sicher, wer da kommt, aber hast du dann, gibt es da irgendwie einen Filter? Hast du Rausschmeißer?
Natürlich. Aber das, also es ist schwieriger geworden und das kann ich vielleicht, also früher war es ja, ich weiß noch, wie ich mich das interessiert hat, wie schwierig es war, Informationen dazu zu bekommen. Da gab es dann einen Stammtisch in München, da war ich dann und ich bin eigentlich überhaupt kein Stammtischfreund, aber ich fand es total lustig dort, weil das war immer donnerstags im Cook, das war so eine eigentlich, ich weiß jetzt, Lederschwulenbar war es nicht, aber es war eine Gaybar, total cool und den donnerstags durfte dort halt dieser Stammtisch sein. Und da kam wirklich jeder, also vom 20-jährigen Neugierigen bis zum 80-jährigen, von der Krankenschwester bis zur Ärztin, das war alles dort. Also es war irre. Also es war jeder dort und jeder durfte dort sein und jeder hat sich getroffen, war super eng. Und da konntest du dann Kontakt zur Szene haben und dann gab es natürlich schon Veranstalter, die richtig coole Sachen gemacht haben und die auch Wegbereiter waren. Das muss ich mal sagen. Ich bin ja nicht die erste Generation, die solche Veranstaltungen macht in München. Mhm. Da gab es viele davor, die ich auch wirklich sehr schätze und vor allem, was sie geleistet und gemacht haben und erkämpft haben auch. Ich kann jetzt sagen, zum Beispiel dieses Torture-Ship auf dem Bodensee, da waren ja viele Kämpfe, dass du sowas machen durftest. Hat der Thomas Siegmund, glaube ich, ganz vieles gerichtlich erstritten, dass er es durfte. Und das ist ein Vorreiter gewesen. Oder ein ganz toller Fotograf aus München, der Klaus Tröndle, der Partys gemacht hat im ehemaligen Kunstpark Ost. Und das ist natürlich auch ein toller Typ. Also das sind die Leute, die es davor schon gemacht haben. Und dann hast du auf einmal von diesen Partys erfahren und durftest hingehen. Ich meine, meine erste Party Also die habe ich in meiner Sturm- und Drangzeit habe ich illegale Techno-Partys gemacht in München. War eine ziemlich coole Zeit. Mit unserem, heute würde man es Kollektiv nennen. Früher war es halt einfach eine Crew. Und da gab es mehrere in München, die richtig cool waren. Und da hatte ich eine Freundin, die hat zu mir gesagt, Christian, wir gehen jetzt mal auf eine Party. Da habe ich gesagt, du Kira, wir gehen jedes Wochenende auf mehrere Partys. Ja, nicht auf so eine. Und dann war ich da das erste Mal und dachte mir, boah, ist das cool. Und das ist die Sache. So bin ich dann reingekommen und dann war es noch viel verborgener. Und jetzt, heute, gehst du ins Internet und es ist voll damit. Und darum kommen wir jetzt zu dem Thema, was ich sagen wollte, ist natürlich, früher war das Gate oder der Gatekeeper, dass du dich um die Informationen bemühen musstest. Du musstest dich mit dem Thema auseinandersetzen, du musstest Leute kennenlernen, dann konntest du auf Partys. Heute gehst du ins Internet, du wirst siehst alles mögliche und sagst, ja, Ticket kaufen. So, und jetzt haben wir genau das Problem. Jetzt habe ich an der Tür jemanden stehen, der denkt, wow, cool, Sexparty, was muss ich da anziehen? Harness ist gut, geht zu Etsy für 10 Euro ein Harness und irgendwas, was ein bisschen glitzert, naja, gibt es so eine Plastikhose für 20 Euro, die kaufe ich auch noch und dann stehe ich da und jetzt Sexparty. Aber der hat sich ja überhaupt nicht mit dem Thema auseinandergesetzt.
Ja.
Der hat auch eigentlich gar keine Affinität dafür. Und dann trifft so jemand auf jemanden, der jetzt irgendwie da seit 25 Jahren dabei ist und 40 Latex-Catsuits zu Hause hat mit Masken und allem. Das heißt ja nicht, dass es schlecht ist. Aber wichtig wäre jetzt in dem Moment, dass jemand versteht, ich komme da in eine Welt, wo ich jetzt ja Leute treffe, die für die das total wichtig ist. Und das Outfit ist halt ein Thema, wo du natürlich drüber selektieren kannst, weil wenn du einen Dresscode setzt, dann muss sich jemand schon mal damit auseinandersetzen. Das ist eine Schwelle. Dass du sagst, hör mal zu, wir erwarten ein Minimum an Dresscode oder halt mehr, das kannst du, und dann kannst du damit schon selektieren. So Gesichtskontrolle und sowas finde ich ganz furchtbar. Auch so, wenn sie, ja, wir lassen keine Einzelmänner zu, das finde ich total furchtbar. Finde ich auch wahnsinnig diskriminierend, weil wo sollen denn Single-Männer jemanden kennenlernen? Außer auf einer Party. Also das ist genau die Sache.
Ja.
Ich sehe da auch nicht als das Problem drin. Wichtig ist nur, dass sich die Menschen gut benehmen. Und das ist jetzt das Thema, wo du sagst, ja, da habe ich Leute, ja klar. Da hast du Menschen, die schauen, ob sich jemand gut benimmt. Und das hat sich früher Security genannt. Menschen nennen das jetzt Awareness-Team. Das sehe ich sehr kritisch, weil ich denke, nee, Awareness sollten wir eigentlich alle haben. Achtsamkeit, da brauche ich kein Team dazu, sondern wir alle müssen achtsam aufeinander sein. Aber wir sollten es dem Veranstalter sagen und seinen Vollstreckern im Raum, die Security einfach, hey, der benimmt sich daneben. Und das erwarte ich auch von jeder Frau, was Emanzipation ist, dass wenn sie angefasst wird, wenn irgendwas nicht richtig ist, dass sie sagt, so nicht. Und die Community regelt das ja sofort. Nämlich da kommt der Nächste und sagt, hey, richtig, was hat denn der gemacht? Also
das höre ich raus. Dieser Split zwischen, ich nenne es jetzt mal Tourismus versus Leute, die seit 20 Jahren dabei sind, da gibt es ja Knicke. Da gibt es einen Verhaltenskodex, den haben die drin.
Wie in jeder Szene.
Ja.
Es gibt in jeder Subkultur einen Code of Conduct.
Ja, absolut.
In jeder.
Ja, ja. Aber dadurch, dass es jetzt nicht mehr so gegeben ist, dass die Information durch eine Art Weiterempfehlungssystem tief geht, aber nicht breit verfügbar ist, ist es ein Thema, was sich verändert
ändert sich in den
letzten 20, 10, 20
total
Jahren?
Massiv, aber in der ganzen Gesellschaft, würde ich sagen, oder?
Ja.
Ich meine, wir sehen ja, dass die Hemmungen für gewisse Sachen sinken und dass der Respekt füreinander, dass da momentan wirklich Probleme sind.
Ja.
Aber es sieht ja auf dem Oktoberfest noch viel schlimmer. Sorry, ich meine, Oktoberfest ist eine Hölle.
Das ist eine Parallelwelt,
Das ist eine Hölle. Ich meine, nichts gegen das Oktoberfest, es kann super lustig sein, aber dieser Respekt, auch jemanden körperlich nicht anzugehen, das fehlt ja.
Voll.
Ich
sehe das so, also ich sehe es bei uns auch in der Entwicklung, und es sind nur 6 Jahre, du siehst es seit fast 20 Jahren. Ich glaube, das liegt eher daran, dass dieser objektifizierte Sex eher gern konsumiert wird.
Genau.
Das heißt, es gibt so diese Verschmelzung, ist es eine Party, ist es schon Sex, weiß man nicht so genau, weil wir haben alle den Etsy-Harness und es ist cool, es ist Fashion, die Mode zieht auch mit. Also es gibt eine große Grauzone, die früher entweder eine Subkultur war oder nicht zugänglich. Also als so das, was mehr Trend.
Genau so ist es.
Und eigentlich, also was ist die Schwierigkeit, die ich sehe? Es ist was Schönes, das Zugang gibt. Und es ist schwierig, wenn die Regeln nicht gemeistert sind oder gelernt werden. Wenn jemand in der Tiefe nicht versteht, was der Kodex ist oder worum es hier geht. Dass es kein billiger Sex ist, sondern Oder wie siehst du das?
Das sehe ich genauso. Es ist ja im Endeffekt eine Frage, die generell auch eine gesellschaftliche Frage ist. Wenn du Regeln hast, die jeder befolgt, dann brauchst du keine Sanktionen und du brauchst auch nicht niemanden, der sie kontrolliert. Mhm. Weil es einfach ein, möchte ich mal sagen, ein Konsens ist, diese Regel einzuhalten. Mhm. Eine gesellschaftliche Konvention, aber auch eine subgesellschaftliche Konvention, das machen wir so und daran halten wir uns. Dann brauchst du keinen Sheriff, da brauchst du keine Polizei, du brauchst keinen Richter, du brauchst keinen Vollstrecker, das brauchst du nicht. Mhm. So, und jetzt kommt halt genau die Sache, wo man sich überlegt, ja, wenn jetzt aber jemand gegen diese Regeln verstößt, müssen wir das sanktionieren. Super spannendes Thema. Ich meine, liberales Herz sagt natürlich, Sanktion ist immer Restriktion und Repression. Und das ist eigentlich nicht gut, weil wir ja haben wollen, dass der Mensch sich frei entwickelt und dass er nicht gegängelt wird. Mhm. Aber du musst natürlich dann die Leute, die das können, vor Leuten schützen, die es nicht tun.
Ja,
super schwierige Frage. Mhm. Aber ganz ehrlich gesagt, dieselbe Frage kannst du auch jedem Clubbetreiber stellen und sagen, hey, brauchst du eine Security? Ja, klar. Ich sage, es gibt Leute, die können sich einfach nicht benehmen. Und dann muss man die halt rausbringen. Ich glaube, das ist vom Brandner Kasper, vom Bulli Herbig, dieser Spruch, Paradies ist da, wo einer aufpasst, dass kein Depp reinkommt. Und das finde ich halt total genial. Aber es ist halt genau die Thema. Und ich weiß nicht, wie man es löst. Ich merke halt nur, es wäre mir lieber, wenn die Leute wieder selbstverantwortlicher wären und sagen, nein, wir sorgen dafür, wenn einer daneben ist, dass wir sagen, der, den wollen wir hier nicht. Diese Zivilcourage, die Selbstverantwortung, die wäre mir wichtig, weil sonst hast du am Schluss irgendwann eine Party, wo, möchte man sagen, jedem alle 5 Metern Security stehen muss und schauen muss, was die Leute machen. Und das wird ja irgendwann auch unangenehm. Da fühlst du dich ja beobachtet. Das ist ja nicht das Gefühl der Freiheit.
Und der Sinn und Zweck der Party ist auch weg.
Ja, also total.
Du hast dich komplett verwässert.
Genau.
Und der eigentliche Genuss ist komplett weg dadurch.
Weil du kontrolliert wirst oder weil jemand da ist, der dich kontrolliert.
Also ich wollte ich glaube, wir befinden uns aber auch ziemlich in so einer Bubble, weil ich gehe selten, aber ab und zu gehe ich mal, ich sage immer hetero feiern, weil alles andere ist für mich irgendwie queer so. Aber in halt irgendwie einen normalen Club oder so. Und da ist da gibt es ja keine Regeln mit einem Dresscode oder dass ich weiß, okay, das ist jetzt irgendwie eine kinky Party oder eine sexpositive Party, wo es irgendwie, wo ich schon mal ein bisschen davon ausgehe, dass es da vielleicht einen Konsens gibt, sondern das ist einfach eine Party, ich gehe auf Techno feiern. So. Und das ist wirklich wild. Also gerade als Frau, Konsens gibt meiner Erfahrung nach, wo ich mich in so vielen konsensualen Räumen bewege, bin ich wirklich jedes Mal wieder schockiert, wie übergriffig die Menschen dort sind. Das ist echt krass. Also gerade die, ja, ich muss leider sagen, irgendwie Stereotype Heteromänner dann zu Frauen, das ist wirklich richtig unangenehm. Und ich glaube, das liegt daran, weil es halt kein, also da kann ich mir auch einfach ein Ticket kaufen oder ich komme rein mit egal wie, weil es gibt kein Thema zur Party, außer Techno feiern oder so. Deswegen ist es, oder glaube ich, kommen zu uns auch tendenziell oder zu dir, eher die Leute, die sich ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzen, weil sie es müssen, weil es diese Voraussetzung gibt, mit was ziehe ich an oder was sind da für Leute oder was erwartet mich da eigentlich und so.
Genau. Ja.
So.
Und ich sag dir, ich glaube, das empfinde ich als Sex negativ.
Okay.
Ja. Dass die, also da gibt es ja eine Grundstimmung oder ein Glaube, also ich muss als Mann übergriffig sein, weil du nicht willst. Mhm. Und, oder jetzt mal, ich rede total in Stereotypen. Und ich als Frau bin schon so proaktiv unsicher auf dieser Hetero-Party, dass ich ein generelles Nein vorschiebe oder vorschieben muss. Also ich brauche eine Mauer, weil ich weiß, dass du viel zu weit in mich reinreichen möchtest. Und das macht es, dass wir uns in der Mitte nicht treffen und die Energie fließt. Sondern du bist schon vorher so, oh je, das wird bestimmt wieder stressig, wenn ich so und so oft angeflirtet werde. Was ich immer wieder höre. Also, ja. Und bei den Männern auf der anderen Seite sagen, ja, ich finde keine.
Genau.
Keine will, und dann radikalisierst du dich irgendwann.
Ja, und dann fängst du ja an, den ersten Wodka-Bull in die Fresse zu stellen, weil du frustriert bist. Dann den zweiten, den dritten, die Hemmung sinken.
Ja.
Das ist halt so. Und dann kommt jetzt auf solchen Partys natürlich immer sehr, sehr viel Alkohol und Drogen ins Spiel.
Ja.
Das ist halt die Sache. Ja. Hemmschwelle sinkt, enthemmende Wirkung. Ja, und dann fängt's an. Also dass das niemandem gut tut, das ist klar. Also es ist ja auch eine Sexualität, die nicht gut tut, weil ja, es ist, du hast vorhin gesagt, konsumieren. Geht ja darum, ah, jetzt muss ich auch noch und ich möchte konsumieren. Mhm. Wir haben ja eine wahnsinnig sexualisierte Welt. Wenn wir mal unsere ganze mediale Bilderwelt anschauen, das ist auch überhaupt generell, was passiert in Film und Bild, was einem kommuniziert wird, ist höchst sexualisiert. Mhm. Aber sieht denn der Alltag der Menschen so aus, so sexualisiert? Nein, natürlich nicht. Also denken sie, möchte ich auch, brauche ich und ja, vermute mal, das ist es. Ich bin selber ganz, ganz wenig weg auf, möchte mal sagen, du hast jetzt gesagt, Hetero-Partys. Das würde ich jetzt sagen, ich würde halt sagen, Partys, die halt ganz normale Clubs und sonst was sind. Da fehlen mir auch in München die Wonderworlds, muss ich ganz ehrlich sagen. Die hatten wir mal, aber das ist durch, finde ich gerade eben, vielleicht kommt es wieder.
Was sind die Wonderworlds?
Sachen, die dich überraschen einfach.
Einfach die Neugier spiked oder wo was ja, Neues passiert.
Beispiel ein Techno-Club, der dich überrascht.
Ja, ja.
Also wo du reinkommst und überrascht bist.
Ach krass, heißt, sowas hatte ich schon lange nicht mehr. So. Ja.
Ja, oder findest du, dass wenn in München da an jeder Ecke sowas ist?
Überhaupt nicht. Und ich erinnere mich, dass ich vor 10 Jahren das noch hatte.
Ich erinnere mich, dass ich das in den Ende der 90er Jahre hatte. Ja. Ich meine, da gab es einen Techno-Club, den ich der ist der 94 hat er aufgemacht, das war das Ultraschall. Ja, da bin ich reingekommen, es war ständig anders und da waren so krasse Leute und du hast so tolle Menschen kennengelernt, weil einfach auch so eine kreative Energie da war, die sich ständig gewandelt hat und das brauchen Städte, das brauchen Metropolen. Bloß in München ist halt einfach, ich kann da ja niemandem böse sein, in München ist alles so teuer. Wenn du jetzt einen Club aufmachst, hast du ganz andere Probleme, als zu sagen, hey, ich bin heute kreativ. Ja. Das heißt, verdammt nochmal, wie soll ich die Miete zahlen? Das ist ein Problem. Ja. Und woher bekomme ich ein Personal und überhaupt? Und das sind ja die Sachen, die Leute, die Clubs machen, die müssen wahnsinnig wirtschaftlich denken, die müssen hochprofessionell sein. Und andere Städte haben da halt vielleicht noch den Vorteil, ich meine, Berlin hatte es auch mal, dass du einfach wieder noch verrücktere Dinge machen kannst, weil du mehr Freiraum hast. Städte braucht Freiraum für Subkultur. Das ist so.
Krasses Teil, ja. Damit stirbt Kultur und Kunst mit solchen Anforderungen an die
klar, natürlich.
Baseline, Umsatz, was du brauchst, um zu leben.
Ja. Und erzähl mal irgendwie einem 20-jährigen verrückten Kollektiv, ja, übrigens aber bitte die Bestimmung der Versammlungsstättenverordnung einhalten. Was, wie bitte? die denken da anders, die wollen ja, klar, natürlich kannst du sie da unterstützen, dass nichts passiert, aber die wollen ja erstmal was anderes. Die wollen sich verwirklichen, die wollen Ideen produzieren, kreieren, dass du sagst, hey, ja, wir haben jetzt irgendeinen Freiraum geschaffen für neue Ideen, neue Musik.
Aber jetzt kommen wir zurück zu deinen Partys und also das Problem trifft mich ja auch da. Ich stehe an der Eingangstür und der Türsteher sagt, was ist denn das für ein billiges Ding von Temu, was du da angezogen hast?
Ja, das versuchen wir eigentlich anders. Du musst also da viel Verständnis haben.
Es gibt ja auch irgendwo ein Level.
Du musst Verständnis haben. Das heißt, du merkst ja, ob ein Mensch zum ersten Mal da ist und versucht, sich dem Dresscode anzunähern, aber es nicht weiß. Dann ist, finde ich, eigentlich richtig. Und da ist leider dann die Community oft wahnsinnig, möchte man sagen, intolerant, dass sie sagen, ja, wie ist denn der da reingekommen? Ja, aber du musst doch einem Menschen mal die Tür öffnen. Ja. Und du merkst ja, ob jemand dabei sein möchte. Ob es ein Tourist ist, das war vorhin euer Wort, oder ob es jemand ist. Ich meine, ein Tourist ist ja auch erstmal nicht schlecht. Ein Tourist ist jemand, der was sehen möchte.
Ja, genau.
Und wenn du ihm die Möglichkeit gibst, dass er was sieht und sich richtig benimmt, dann ist er halt einfach nicht top angezogen. Und ist jetzt nicht derjenige, der brillieren wird am Abend durch sein genialstes Outfit, aber akzeptier den halt. Und dann kommt der, und das habe ich oft schon gesehen, die sind das erste Mal da und denkst dir, bist an der Tür und sagst, hey, eigentlich, das ist jetzt wirklich schon grenzwertig. Und dann, aber es ist in Ordnung, ja, ich bin extra aus Salzburg angereist oder ich bin extra jetzt aus Bozen gekommen. Und dann sagst du, ja klar, jetzt schau es dir mal an, ist jetzt wirklich an der Grenze. Und das sind dann Leute, die du ein Jahr später siehst, die stehen auf einmal vor dir und sagen, wirst, das bist du, weil die komplett eingetaucht sind in die Welt und sagen, hey, das war so genial, das war meine erste Party, ich habe gleich so tolle Leute kennengelernt und ja, genau, jetzt Gänsehaut, gell? Genau so ist es. Und diese Tür öffnen, das ist dann, wo ich sage, hey, bitte, Leute, ihr wollt immer Toleranz, dann seid doch auch tolerant, dass man Menschen Türen öffnen muss und nicht sofort sagt, nee, also das war mir ein zu billiges Outfit, der darf hier nicht sein. Und es soll ja nichts mit dem Geld regeln. Das Schlimmste ist, wenn über Geld geregelt wird. Mhm. Das Geld war noch nie der beste Ratgeber bei einer, bei einer Auswahl von Menschen. Mhm.
Ja, ich höre das, klar. Ja. Weil die Tendenz natürlich, sich dann wieder seine eigene Kaste zu bilden, genau, und die hat dann einen finanziellen Status,
genau,
ist halt auch wieder ausladend und ist auch nicht sexpositiv, nein, wo die Dinge frei fließen, stimmt's?
Ja, und du gibst Menschen keine Chance. Ja. Das ist ja so, ich meine.
Und trotzdem, ich kenne die, also ich habe dir vorhin erzählt, es war nicht eins deiner Events, aber ich war im Upper East vor Jahren, das muss vor Jahren gewesen sein, 10 Jahre. Und ich war so einer. Ich weiß nicht, wie schlimm es war, aber so, also abgeschnittene Jeans-Style schlimm war es. Also ich habe mir auch irgendwas zusammengeschustert, was gerade so, ich bin reingekommen, ja. Aber ich hatte auch danach wahnsinnige, das Bewusstsein von, ach du Scheiße, okay, hier steht die Latex-Giraffe. Da sind Leute, das ist nicht billig, das ist krass, das ist ein Lifestyle, das musst du,
das ist ein Lifestyle, genau,
zusammenschweißen lassen, und andere haben ihre Märklin-Bahn und ihr habt euer Latex, ganz klar.
Ja, oder ihr, ich möchte es ja auch nicht, es kommt jetzt immer Latex, warum,
ja, sagt, ja,
euer Leder, eure Fantasie-Outfits oder eure Rollenspiel. Also ich, ich habe einen Freund, der läuft immer in einer echten Kardinalsrobe rum.
Wow.
Und hat dann das Schulmädchen dabei. Und das ist der Hammer, wenn du das siehst. Du glaubst es halt nicht. Und wenn man das sieht, da sagt man, hey, das ist ein Kino, das da läuft. Das ist ein
Feinschmecker, das muss
man Hammer, leben. Das ist irre.
Die Kardinalsgruppe musst du aus
muss sein, die muss haben. Sein.
Die ist echt krass.
Und wenn sie nicht geben würde, man müsste ihn erfinden.
Ja, also, ja.
Also das ist ja.
Für mich war es dann die Schwelle. Für mich war es dann ein abschreckendes Element von, oh fuck, okay, also offenbar, das ist eine andere, ist eine Subkultur, ich gehöre da nicht dazu und ich muss es wollen. So. Was glaubst du, wie die Leute, also finden die Leute beim ersten Besuch etwas, was zu ihnen gehört? Ist das eine Neugier, die sich dann vertieft? Oder wie komme ich da, wie kommen Leute rein vom ersten Mal bis zum, wow, ich bin jetzt 10 Jahre auf, was hast du gesagt, Greta dabei und ich liebe diesen Strand und dieses Verkleiden. Gibt es da natürlich einen Prozess? Bringt das die Leute mit?
Ich kann jetzt da nicht generell sagen, wie Leute sind, weil ich glaube, das ist ein Angebot und du musst halt schauen, ob es dir gefällt und ob du was für dich findest. Die da drin aufgehen, das siehst du, da ist auch eine permanente Neugierde, da ist immer wieder was entdecken, das ist wie ein großer Playground, nichts anderes. Und für viele ist es auch eine Episode im Leben nur, einfach sagen, hey, das hat mir wahnsinnig geholfen, mal was auszubrechen, mal mich neu zu entdecken. Klassiker ist zum Beispiel die frisch geschiedene Frau. Jahrelang Familie da gewesen, Job nebenbei gemacht etc., geschieden. Jetzt bringe ich so ein Klischee, der Mann hat sie verlassen für eine Jüngere und du bist Mitte 40 und denkst dir, oh, ist denn jetzt hier irgendwie, bin ich noch attraktiv und überhaupt, und auf einmal entdeckt jemand seine Welt. Ich meine, das ist ja ein Klassiker, das ist. Und das kann dann sein, dass sagen, ja, das hat mich in dem Moment so bestärkt darin, dass ich mich sexy fühle, dass ich begehrt werde, dass ich meine Sexualität ausleben kann, dass es auch mit 45, mit 50 immer noch alles, auch später, immer noch einen Punkt gibt, wo ich was erleben kann. Und das war für mich ein Game Changer. Ich mache das zwar nicht mehr, das war mal, hat mich 2 Jahre meines Lebens begleitet, aber es hat mir gut getan.
Eine kleine Revolution.
Genau.
Ein kleines Ausbrechen.
Das kann es genauso sein. Also, kann auch sein, dass Leute sagen, hey, ich habe es mal ausprobiert, weil ich es immer schon machen wollte, auf so eine Party gehen, aber es ist nicht meins. Dann ist es halt so.
Ja, so ein Bucketlist.
Ja, genau, Bucketlist, ja, genau.
Ja. Ja, ich kriege auf jeden Fall den Vibe mit von diesem, ich dachte, das wäre alles, was es zu erleben gibt. Zum Glück hat er mich verlassen und jetzt gehe ich wie so in die Unterwelt und ich gucke, welche Expressionen, welche anderen Welten gibt es da noch, genau, wo ich vielleicht meine Neugierde, meine Lust finde, in die Schattenwelt abtauche, was ich unterdrückt habe vielleicht.
Genau, ein alter Ego pflegen, das man schon immer haben wollte.
Ja, oder sonst was. Oder also einen Teil zu Wort kommen lassen, den ich so lange nicht gehört habe.
Genau.
Ja. Und
ich meine, genau so, Leute kommen ja auch zu uns. Das ist ja auch, also häufig hören wir, oh, entweder irgendwie der Podcast oder was ihr, worüber ihr geredet habt, die Themen haben mich auf irgendwie andere Ideen gebracht oder andere Perspektiven oder auch unsere Workshops, dass sie sagen, krass, hat irgendwie mein Leben auf die eine oder andere Art und Weise irgendwie verändert, weil das mal was ganz anderes, was ganz Neues war, die dann irgendwie das spannend finden, weil sie sagen, oh, wir haben mal einen Workshop gemacht über Ostern. Und dann erinnere ich mich, dass ein Paar gesagt hat, die hätten irgendwie ihren Babysittern oder den Großeltern oder sowas erzählt, die wären auf einem, was haben sie erzählt, auf einem Yoga-Wochenende oder sowas. Und fanden das ganz, ganz witzig, dass sie ihr kleines Geheimnis hatten, dass sie halt auf einem Sex-Workshop waren das Wochenende und so. Dass deine Veranstaltungen und auch unsere Veranstaltungen sind einfach, da kommen wir wieder zu dem, das ist eine andere Welt, das ist ein Abtauchen, das ist in eine, ja, so eine Parallelwelt, in die ich eintauchen kann und jemand anders sein kann, weil nicht mit Kindern oder meine Scheidung irgendwie noch bedenken, sondern ich kann einfach mal jemand anders sein und mal ein bisschen experimentieren und Spaß haben und vielleicht irgendwie was mitnehmen, was ich sonst eigentlich nicht bin oder was ich glaube, was ich nicht bin. So.
Ja, perfekt, genau so ist es. So ein Katalysator.
Ja.
Das ist ja, wie habe ich ja gesagt, das ist eine Bühne. Das ist ein Angebot und wie jeder sich dann entwickelt oder was er erlebt. Eigentlich geht es ja darum, sogar vom Konsumenten wieder zum Produzenten zu werden. Mhm. Weil du anfängst, ja was von dir preiszugeben und in Interaktion trittst und nicht nur einfach sagst, ich konsumiere das jetzt. Natürlich diese Sache, dass du in Aktion gehst.
Ja.
Und meistens sind wir ja, generell ist unser Thema ja, dass wir passiv sind. Mhm. Wir beobachten. Wir beobachten, wir konsumieren. Wir sind vielleicht auch, dass wir das, was mit uns gemacht wird, was wir erdulden müssen. Ja, ich muss schon wieder in die Arbeit, ich muss das und jenes und sonst was müssen. Mhm, und so kannst du aber was machen, auf was du Lust hast. Und auf einmal wirst du zum Kreateur.
Ich wollte es gerade sagen, ja.
Genau.
Wahnsinn. Und also voll richtig, finde ich richtig gut. Ich kreiere mich dadurch, dass ich mich aktiv entscheide, dass ich teilnehme.
Genau.
Ich finde sogar eine Machtübernahme zu sagen, es könnte sein, ich lasse mich auspeitschen auf deinem Event. Aber jetzt, wo ich es will,
ist auch eine Kreation.
Fühlt sich an, wie immer, wenn mein Chef mich im Alltag unterdrückt, aber jetzt entscheide ich mich und ich will es.
Ja, und ich möchte dadurch möchte es erleben.
Aus dem Pain die Lust machen, verstehe ich komplett.
Ja. Und das sind ja viele Facetten. Ob ich nenne jetzt mal Schmerz, Lust, machen aber auch dieses Miteinander spielen, sich in hingeben, Hingabe, Kontrolle, Abgabe ist ja ein ganz großes Thema. Mhm. Ich habe auch in deinem Podcast oder in eurem Podcast gehört mit den Masken, dass auch so eine Maske verändert, weil ich bin ein anderer. Ich schlüpfe oder ich schlüpfe in eine Maske und damit kann ich jemand anders sein und dann kann ich auch anders handeln. Mhm. Darum lieben Leute Faschings so. Ich meine, es hat ja einen Grund. Ich darf einmal im Jahr machen, was ich möchte. Ich darf ein Narr sein.
An meinem Gesicht ist so viel Persona. Und jetzt, wo ich mein Gesicht ausblenden kann, kann ich meinen Geist, meine Seele irgendwie freier laufen lassen. Ne? Mhm. Ja.
Und diese Kreation ist ja was tief Sexuelles, Kreateur zu sein. Sexualität ist Kreation.
Ja, das, also ich schöpfe gerade, so, ich versuche gerade so eine Frage, die da hingeht. Weil das klingt extrem tief, wie du es gerade sagst. Das kann total tief dich bewegen.
Kann es ja.
Ja. Und gleichzeitig ist da so eine ganz, ganz fluffige Oberfläche von, wir verkleiden uns.
Kann auch total oberflächlich sein. Was übrigens nicht schlimm ist. Also Oberflächlichkeit ist nicht schlimm.
Ja, genau.
Leichtigkeit. Sich eben keine Gedanken drüber machen. Wie soll ich sagen? Ich finde das immer ganz witzig. Ich habe ja viele Künstler als Freunde. Mhm. Wenn ich sage, es ist unglaublich, was mir dann irgendjemand erzählt hat, was ich mir bei dem Werk gedacht habe, während ich das geschaut habe. Und dann sage ich, ich habe es einfach gemalt. Also ein Freund von mir ist der Vince Voltage, der sehr cooler Künstler, auch in der Szene bekannt. Da sage ich, erzählt mir das jemand? Und ich denke mir nur so, ich habe es einfach gemacht.
Im Sinne von, du machst es schwerer, als es ist. Weil
wenn jemand das möchte, darf es auch. Der darf sich da gerne seine Gedanken machen.
Ja,
also es ist ja jedem seine Entscheidung, wie tief er etwas sieht, ob er das besonders schwer sieht und einen Tiefgang haben möchte oder ob er einfach sich nur verkleiden möchte oder einfach lustige, verkleidete Menschen sehen. Das ist ja auch nicht schlimm, sich das anzuschauen. Einfach nur.
Ich denke mir auch gerade so, in beiden Extremen gibt es das Gipfelerlebnis.
Genau.
Also das Gipfelerlebnis kann das therapeutisch Tiefgehende sein oder die freudige Leichtigkeit ist vielleicht auch eine Art von die Ketten des Alltags endlich weg und puff.
Genau.
Ja.
Das glaube ich auch, dass Menschen natürlich durch sowas diese Gipfelerlebnisse haben, weil es sie aus dem Alltag, aus dem Gewöhnten, aus der Routine herausreißt und du machst mal was anderes. Mhm. Aber das hast du ja immer, wenn du irgendwas machst, was dich auch ein bisschen ist ja immer auch diese Schwelle der Angst, dass du aus der Komfortzone herausgehst, dass du Angst vor was hast. Und dann erlebst du es. Also ich habe eins der wunderschönsten Beispiele, das ist ewig her, das hat mir jemand erzählt. Ich glaube, ich habe es schon mehrmals gesagt, aber weil das genau dieses Thema war, der hat gesagt, hey du, ich habe mir für mindestens 5, 6 Events von dir Tickets gekauft und dann habe ich mir Kleidung gekauft und dann saß ich im Auto voll angezogen und habe im Rückspiegel gesehen, wie die Leute auf diese Party gegangen sind, aber ich habe mich nicht hineingetraut. Und dann eines Tages hat er allen Mut zusammengenommen und ist reingegangen. Wow. Und dann war alles wie einfach total genial. Und diese Angst überwinden, was Neues zu machen, hat er nachher gesagt. Und dann habe ich mir gedacht, warum war ich eigentlich so ein Idiot und habe mir 6 Tickets gekauft und 5 was waren und bin ich reingegangen. Aber das ist ja genau das, sich aus der Komfortzone mal was machen, was man nicht gemacht hat.
Würdest du das als die Angst beschreiben? Also ist es
natürlich klar.
Dieses, oh, ich bin ja eigentlich nicht so jemand oder was ist da diese?
Ja, das ist so, was könnte mein Nachbar von mir denken? Was könnten meine Eltern von mir denken? Was könnten meine Kinder von mir denken? Was könnte mein Chef von mir denken? Ja, was könnten meine Angestellten von mir denken? Das ist ja immer das Thema. Was könnte, ich weiß nicht, die Leute in der Kirche, im Verein, im Kochclub, keine Ahnung.
Ich denke mir da immer, wahrscheinlich ist dein Chef da nicht drin. Also wahrscheinlich ist es deine soziale Persona, die du selber durch die Augen von deinem Chef wahrnimmst und dir überlegst, bin ich das? Ist das meine Identität oder gehe ich da gegen mich irgendwie?
Oder? Das ist doch der Klassiker, irgendwie, wenn man in den Zwingerclub geht und sagt, oh Gott, ich hoffe, ich treffe da keinen Arbeitskollegen oder den Chef oder so und sage ich, naja, wenn der auch da ist, dann habt ihr ja irgendwie ein gemeinsames Geheimnis oder habt irgendwas. Und also der wird dich nicht anschwärzen, dass du da bist, wenn er selbst da ist.
Es passiert ganz oft, dass sich Leute treffen, die sich aus dem Alltag auch kennen. Das ist dann halt so.
Ja, genau, aber dann hat man ja eine schöne Gemeinsamkeit.
Richtig. Ach, hast du auch. Man sollte halt nicht anfangen, über die Arbeit zu reden, weil ich das total abtörend finde. Ich meine, ich war mal auf so einer total abgefahrenen Party, die wirklich, also haben alle die krassesten Latex-Sachen getragen. Also wirklich Hammer. Aber das Problem ist, die haben halt beim Buffet, dann gab es natürlich ein Buffet, ich bin jetzt nicht der größte Buffet-Freund, und dann haben sie halt beim Buffet über Rasenmäher und Kindererziehung gesprochen. Und da dachte ich mir, hey Leute, ihr zerstört jetzt total meine Wonderworld, weil ihr müsst ja über was anderes reden, irgendwas, was ja, boah, krass. Aber das war dann, das nimmt dich dann so ein bisschen, das nimmt dann diese Energie raus, wo du denkst, oh nee, bitte nicht. Und das würde ich mir natürlich wünschen, dass Leute, wenn sie auf Partys gehen und dass sie den Alltag zu Hause lassen und die Alltagsthemen und sich da mehr das kennenlernen, sich unterhalten. Man kann sich über alles unterhalten, aber bitte über Sachen, die dich nicht in deine alltägliche Welt wieder runterziehen, sondern Sachen, die dich beflügeln, die dich inspirieren.
Ich sage immer, kein Shit-Chat, ne? Shit-Chat?
Kein Shit passt auch. Du, ich erlebe das. Ich mache einmal im Jahr eine Wüstensafari durch die Sahara.
Cool.
Mit Beduinen. Du bist in der Sandwüste, hast 8 Tage lang Zeit, einfach was Geiles zu erleben.
Ja.
Die Leute sitzen hinten im Jeep und reden über Einfuhrzölle von Autos in andere Länder. Und ich denke mir so, ich hau dir gleich das Auto über den Kopf. Das kann irre, nicht sein. Du siehst wirklich das Wunder der Natur.
Ja.
Und wie zur Hölle kommt dein Gehirn drauf, über Einfuhrzölle zu reden? Was ist denn das? Was ist denn das? Ja.
Aber ich glaube, Menschen brauchen immer eine Zeit. Also um erstmal, möchte ich mal sagen, den Bullshit des Alltags loszulassen.
Genau das.
Und
das.
Lass sie plappern, bis es alles draußen ist. Ich wette, auch auf dieser Safari gibt es so einen Punkt, wo das aufhört.
Natürlich.
Das ist dieser magische Punkt.
Es ist eine Metapher. Es ist eine Metapher, denkst du, wow, ihr braucht das gerade, weil du bist noch in deinem Kopf zu nah an deinem Alltag und nicht genug in dem Erlebnis gerade.
Genau, und und es gibt aber diesen Punkt, wo auf einmal das verschwindet.
Ja.
Und dann öffnet sich auch was. Dann öffnet sich vor allem das Herz.
Ja.
Und das merkst
du,
wenn Menschen dann sich etwas hingeben und ergriffen sind.
Mhm.
Das,
Das bringt mich auf eine komische Frage, aber wie wichtig ist auf solchen Events Alkohol? Ist das?
Es wird ganz wenig getrunken.
Habe ich mir gerade gedacht.
Also das ist ja mein Problem, wenn ich an Locations gehe und die denken, wow, total krasses Publikum und Umsatz. Stand ich in einer Münchner super High-Class-Location und dann kam die Dame, die sonst Bottle-Service macht, zum Geschäftsführer und hat gesagt, also bis jetzt hat aber noch kein einziger eine Flasche Champagner bestellt. Und ich stand halt da und habe gesagt, ja, da haben die Leute halt keinen Bock drauf. Ja, warum? Können die sich das nicht leisten? Habe ich gesagt, ja, natürlich können die sich das leisten. Die wollen jetzt halt einfach nicht irgendwie, ich sage jetzt nicht welche Marke, das war halt so ein Standard-Champagner, so eine Flasche bestellen, damit sie Sodbrennen haben und überhaupt keinen Bock drauf haben. Und dann hat sie gesagt, nee, das glaubt sie nicht. Habe ich ihr nur die zwei Leute, die gerade mit mir standen, vorgestellt. Da stand auch der Geschäftsführer dort und habe denen mal gesagt, was die im normalen Leben machen. Und dann war ein sehr krasses Gesicht zu sehen. In dem Moment hat die Dame erkannt, dass die zwei Leute, denen sie gerade gesagt hat, dass sie sich eine Flasche Champagner für 90 Euro nicht leisten können, in einer ganz anderen Liga spielen.
Ja.
Aber die haben da keinen Bock drauf, weil die einfach mit Leuten feiern wollen. Und natürlich, wenn jemand, aber das ist Alkohol, wird natürlich getrunken. Ich finde das auch nicht schlimm, dass Alkohol getrunken wird. Da gibt es ja Puristen, die sagen, niemals, weil man muss total klar sein. Das ist alles in Maßen und so, wie es jeder verträgt. Das ist genauso wie, ich bin kein großer Drogenfan. Aber wenn das jemand verträgt und nimmt, ich werde niemals was sagen. Das ist einfach, es ist in der Gesellschaft, du kannst es verteufeln, du kannst drüber reden, aber du kannst auch einfach akzeptieren, dass es da ist. Ich habe immer ein Problem, wenn ich merke, dass Menschen das benutzen, um was zu kompensieren und zu fliehen.
Genau.
Und dann wird es irgendwie auch für den Menschen nicht gesund. Und so ist es mit dem Alkohol genauso. Wenn sich jemand Mut antrinken möchte, ist es noch in Ordnung. Aber wenn sich jemand wegschießt, weil er so verklemmt ist, dann denke ich mir, das ist nicht der richtige Weg.
Ja, die Dosis macht die Sucht oder macht die Droge.
So ist es bei allem. Ich meine, das ist, ob das Essen ist, ob das Spiele sind, alles hat ein Suchtpotenzial.
Ja. Ja, mein Bild hat sich echt innerhalb der halben Stunde schon verändert.
Absolut. Respekt.
Also dieses wirklich, ich hänge in diesem Spektrum von, also ich repräsentiere jetzt mal einfach ganz viele Glaubenssätze, die vielleicht andere auch haben. So dieses, ja, Geficke aus Notwendigkeit, deshalb geht man auf eine Sexparty.
Das ist ja was, das sagen ja Leute über Swingerclubs. Ich finde, Swingerclubs, also nochmal so, das ist ja auch so eine Sache, es ist nicht hundertprozentig meins.
Ja.
Ich war jetzt mit einem sehr coolen Menschen, den ich kenne, der solche Veranstaltungen macht, war ich auch im Ausland schon ein, zwei Mal und ich schaue mir es an und ich sitze dann da und denke mir, oh, das ist schon cool, die Leute haben ihren Spaß, ich würde da jetzt nicht mitmachen, es ist nicht meins. Aber ich finde es cool, dass sie ihren Spaß haben. Und dann denke ich mir, boah, das macht ihr schon gut. Da haben ganz, ganz viele Menschen, freuen sich, treffen sich, machen das, auf was sie Lust haben. Ist doch ein positiver Ort.
Absolut.
Ja, und wenn andere sagen, hey, ich möchte Extremsport machen, und machen das dann, sage ich, ja gut, ich bin jetzt auch nicht der Extremsportler und ich würde es hundertprozentig, kickt mich der Ironman nicht. Aber wenn das jemand machen möchte und seinen Spaß hat, finde ich es total cool.
Ja.
Also darum geht es. Und das ist genau das, glaube ich, auch so.
Ja. Ja, das gar nicht zu bewerten.
Genau.
Sondern Leuten ihre Welt lassen.
Ja. Aber das sind wir recht gut drinnen, zu beurteilen und werten. Das
ist ein deutsches Ding, oder? Das ist ein deutsches Ding.
Das ist ein total deutsches Ding.
Zu gucken, was macht der Nachbar, weil jetzt ist Sex oder Lust ist gerade nicht angebracht. Weil
ja, wir wissen immer was. Ja. Wir müssen immer sofort beurteilen, werten und dann sofort optimieren. Das ist immer der Effizienz und Optimieren, sofort.
Hauptsache im Kopf bleiben.
Ja. Im Kopf bleiben.
Ist es, gehst du auf deine eigenen Partys? Also nicht als ich gucke, ob alles irgendwie läuft, sondern als irgendwie Gast?
Das geht nicht mehr. Also wenn ich da bin, hast du da keine Chance.
Ja, okay.
Also
als Latex-Giraffe wahrscheinlich.
Als Latex, das habe ich einmal gemacht, das war brillant. Dass mich keiner erkannt hat, das war super. Es ist einfach, das geht nicht mehr. Ich war letztes oder vorletztes Jahr in Miami. Ich habe einen Freund besucht und auch ein Seminar gemacht, ein total cooles dort. Und dann war ich auf der Party dort in Fort Lauderdale von der Fetish Factory und ich fand das total cool. Und ich finde es halt immer cool, an Orte zu gehen, wo ich noch nicht war und natürlich super, auch Leute, die du nicht kennst. Ich finde das einfach spannend. Und dann dachte ich mir, boah, cool, keiner kennt mich, geh mit einem Freund von mir rein, der, also das ist eigentlich ein Deutscher, der aber auch Amerikaner ist und seit Ewigkeiten dort lebt. Und dann dachte ich mir, ja, den Eric werden sie kennen. Also, ja, ich gehe rein, hey Christian! Und ich so, oh nee. Und es, weil jemand genau auf der Party war und es war aber, ja. Aber ich mag das, wenn du dann irgendwo hingehst und erstmal dich niemand kennt, weil du dann wieder mit anderen Augen das siehst. Nämlich ein bisschen, ich nenne es mal aus, mit den Augen des Kindes und des Anfängers. Alles ist wieder neu. Und das ist halt toll. Und dann entdeckst du ganz andere Sachen. Aber das ist schwer, wenn du selber das, wenn du es veranstaltest, dann hast du ja auch eine Verantwortung. Und die hast du immer. Für eine Qualität, für Sachen, die du machen möchtest. Du siehst alles, was schief geht. Das ist ja der Horror. Also, das siehst du alles. Und das ist bei mir immer ganz schlimm. Oh Gott, nee, oh, da. Das du kannst musst du nicht
aushalten. Ne?
Aber darum, ja, vielleicht schaffe ich das mal wieder. Mal gucken. Also, momentan ist es ein Angebot, eine Passion, weil ich es einfach verwirklichen möchte. Mal sehen, wo die Reise hingeht.
Gibt es den Moment in den letzten Jahren seit 2008, wo du die erste, zweite, welche Party auch immer, wo du gedacht hast, boah, ich hab da, I'm on to something. Das ist es, was ich machen will. Das, da ist mein Herz drin, das ist mein Hobby, das ist mehr als ein Hobby.
Das ist die ganze Zeit, sonst würdest du es nicht machen.
Ja.
Also ich mache das, weil ich es verwirklichen möchte.
Ja.
Also zum Beispiel diese Fashion-Show, die wir gemacht haben,
ja.
Die, das ist ja ein Aufwand, der so exorbitant ist. Und da wirken so viele Freunde von mir mit, die alle mitziehen. Das ist irre.
Mhm.
Und ich weiß nicht, so wie wir es das letzte Mal durchgezogen haben und wir standen dann da und es waren ja, glaube ich, 220 Models allein, 26 Designer. Dann mit null Budget das Ganze gemacht, weil das sind ja kleine Labels. Das ist jetzt nicht irgendwo, dass die sagen, hey, mach mal eine Fashion-Show und ich lege mal richtig Geld auf den Tisch.
Mhm.
Du musst alles durch viel Goodwill und Zusammenarbeit und Kooperation irgendwie deichseln. Und dann haben wir das gemacht und dann standen wir nach dieser 4 Stunden Fashion-Show. Ich meine, weil wir so viele Models und Designer hatten, am Schluss habe ich gesagt, hey, das dauert ja 4 Stunden. Aber da kamen wir auch nicht mehr raus. Und dann standen wir dort und die Party hat dann schon angefangen und wir schauen uns an. Und ein Freund von mir hat dann gesagt, Christian, kann es sein, dass das eine der abgefahrensten Sachen war, die wir jemals gemacht haben? Und ich so, ja. Weil da haben wir es erst kapiert, was für ein Wahnsinn das war. Sowas durchzuziehen. Und das ist, glaube ich, genau dieser Moment, wo du sagst, hey, das haben wir jetzt gemacht, das war jetzt verrückt. Und das macht Spaß, das ist ein Reiz immer noch. Nur, man muss aufpassen, dass man, und das ist jetzt eine Reflexion, die ich halt habe, dass man nicht verfällt in dieses höher, schneller, weiter.
Mhm. Mhm.
Und das ist ja ein Thema unserer Gesellschaft, dass wir immer höher, schneller, weiter, wo ist der nächste Kick, was kann man noch mehr machen? Und mir kommt es so vor, als ob auch Sachen nur daran gemessen werden. Höher, schneller, weiter.
Mhm.
Und vielleicht ist das halt einfach ein falscher Weg. Vielleicht ist der richtige Weg auch mal zu sagen, naja, mal nicht höher, schneller, weiter. Mhm. Vielleicht mal anders.
Sondern, also ich meine, du sprichst von der Avantgardista. Für die Zuhörenden draußen. Weltweit größte Fetisch-Fashion-Show.
Ja.
Und ich meine, also 26 internationale Designer. Mit dem, was du gerade gesagt hast, klingt so, als würde man auch dem echten Handwerk vielleicht eine Bühne geben.
Ich glaub, wahnsinniger Kreativität. Oder? Das ja. sind, also ich bewundere immer, was aus dieser Szene entsteht.
Mhm.
Also Burning Man sagt dir, ganz viel kommt ja daher. Diese ganzen Ideen mit dem Metall und das alles, das haben die schon vorher gemacht.
Ja.
Leder, Latex, Sachen auch zu verfremden, das kommt ja aus, und das hat ja eine ewige Geschichte. Das reicht so weit zurück. Und da gibt es Leute, die handwerklich wahnsinnig sind, aber auch vom Design, von der Kreativität. Darum geht es ja, solchen Leuten eine Bühne zu geben.
Und die ist entstanden aus dem Sub-Rosa-Diktum. Also das war dann irgendwann eine Idee. Du hast wahrscheinlich
Es gab schon Fashion-Shows im Fetischbereich. Meistens halt immer, dass sie während einer Party stattfanden.
Ja, genau.
Und ich dachte eher, nee, das muss doch so sein, wie wenn ich auf eine Fashion-Show in der Fashion Week oder nach Paris, dass wirklich es jetzt nur darum geht, nicht Party, Party danach, die muss einfach sein, weil die Leute feiern wollen. Und das ist ja auch der Grund, warum dann die Models kommen, weil die auch auf die Party wollen. Natürlich wollen sie auf den Laufsteg, aber danach auf die Party und die Designer finden es auch gut und die Leute können nicht sehen und ihr wisst, was ich meine. Das gehört klar, halt dazu. Klar. Aber dass du sagst, jetzt die nächsten 2-3 Stunden nichts anderes, als dass Menschen ihre Ideen, ihre Kreationen präsentieren können und dass es Menschen gibt, die sagen, ich unterstütze dich, Designer, indem ich Model bin, indem ich die Choreografie mache aber auch das ganze Team außenrum. Das ist ja Irrsinn von Leuten, die Stage Manager machen, die Backstage Manager machen, die allein die Zeitpläne machen, die Ablaufpläne, die Technik, das Licht, den Ton, die Bühnenbau, also bis hin den Menschen zu sagen, wo sie sitzen können, Teilnehmerhandling, das ist, jeder macht damit und am Schluss hast du halt so ein Ding und sagst, hey, Wahnsinn, und jetzt hast du Bilder. Und wenn ich die aus der Motorworld anschaue, das ist ja das Problem, normalerweise müsste die Münchner Presse hätte sagen müssen, krass, sowas hatten wir noch nie. Aber jetzt kommt das Thema, ach nee, das ist doch Schmuddel. Dann doch lieber Katalot auf der Wiesen nach der fünften Mass. Ja, super. Denke ich mir mal, ja, toll, ja, hervorragend. Ja,
ja. Hast du noch eine Frage?
Wir haben 100 Fragen. Ja, weißt du, du erzählst über eine Sache und ich habe so 10 Abzweigungen, weil es so interessant, weil es mich so interessiert und es ist so ein.
Aber ich kann das machen.
Ich hätte Lust auf die größte Sextoy-Show der Welt. Willst du die als nächstes angehen?
Können wir zusammen machen. So, ich bekomme gerade Bilder im Kopf.
Ich finde die Sextoy-Welt so langweilig und ich denke mir, da gibt es doch auch diese Innovatoren da.
Natürlich gibt es so tolle Leute.
Ja?
Ja, klar, natürlich.
Also nur noch.
Aber das wird ja auf der Masse nicht gesehen. Ich meine, geht mal auf eine Messe. Das Problem ist ja, Innovation geht ja oft in der Masse unter,
ja,
weil du es gar nicht siehst.
Ja.
Darum geht es ja. Das ist. Ich habe mal in meinem anderen Leben einen ganz großen. Sex-Retailer beraten, also aus meinem seriösen Geschäft im Online-Marketing, das war Beate Use. Mhm. War total abgefahren, war wirklich, ich musste immer nach Flensburg, das war geil. Michi, vielleicht hörst du es, denk an unsere Fahrt immer von Hamburg nach Flensburg mit Mietauto und dabei haben wir Bud Spencer und Terence Hill Sprüche gehört, als Vorbereitung. Aber war immer cool, dann sind da hingefahren und dann ging es darum, wer ihr Konkurrent ist. Habe ich gesagt, hey Leute, euer Konkurrent ist nicht Orion, es ist Sexshop Dildo King.
Ja.
Und dann habe ich denen diese Seite gezeigt. Das waren damals totale Suchmaschinenoptimierer, also wirklich brillant, wie sie es gemacht haben. Mhm. Und dann ging es darum, haben die gesagt, ja, das kann doch nicht sein, die Seite sieht scheiße aus. Sag ich, ja, es mag schon sein, aber die verkaufen. Mhm. Und genau das ist es, da geht ja alles unter. Das siehst du Bilder über Bilder über Bilder, aber es funktioniert. Aber das Innovative, ich weiß nicht, ja. Das ist eine Frage, wie würde man die größte Sex-Toy-Show der Welt machen?
Mhm. Da muss es eine Edge geben.
100%.
Also wir waren letztes Jahr aus anderen Gründen waren wir in Hannover auf der Aerofame.
Ja, die ist krass, gell?
Die ist krass groß, aber am Ende, weißt du, ich weiß auch nicht. Also
es ist eine B2B-Messe.
Kleidgel. Also ist B2B.
Jetzt logisch, B2B, ganz
ja,
klar.
Aber B2B, denke ich mir, ja, da sollte ja auch dann die Innovation kommen. Die einzige Innovation, die da war richtig geil, Koreaner, die koreanische Pornostars gemappt haben, also die einen Silikonabdruck von der Vagina, von Vulva, von innen gemacht haben und halt ein extrem gutes Material, dass du halt dann deine Sexpuppe mit der Pornodarstellerin Pussy ausstatten kannst. Das finde ich so, wo ist die Innovation? Da geht es da nicht weiter.
Stell mir gerade bei Wetten, dass, gibt es Wetten, dass überhaupt noch? Weiß ich. Aber bei Wetten, dass kannst du eine Wette vor, so ich kann herausfinden im Blindtest, welcher koreanische Pornostar das ist. Fände ich aber geil, oder?
Das wäre für jetzt viele so Bilder eine ganz Kopf. Einfache Wette. Die würden die gewinnen.
Wäre aber Hammer, oder?
Aber so, ja, das wünschte ich so. Ja. Gerade weil du erzählt hast, so dieses, du hast vorhin was Interessantes gesagt. Da sind diese Fashion-Designer und da sind wahrscheinlich ganz kleine Studios, wahrscheinlich Einzelpersonen.
Hammer Leute.
Ja. Und dann kommt fucking Jean-Paul Gaultier und guckt sich dann für seine Mode den Kicker ab, den die Fashion-Szene erfunden hat.
So ist es. Macht es, bringt es auf die Bühne und alle klatschen.
Ja.
Und ich denke mir, hey, Moment mal, das gibt's doch schon lange.
Der guckt doch auch nach links und rechts.
Natürlich schaut er nach links und rechts. Ja. Das ist ja die Sache. Ich meine, es ist sich inspirieren lassen, wie das so schön heißt. Ich meine, das Rad wird auch nie neu erfunden. Das gehört ja dazu. Aber natürlich, klar. Und ich möchte haben, dass diese Menschen gesehen werden. Mhm. Weil ich Respekt davor habe. Mhm. Und es fasziniert mich auch. Und ich bin wirklich, es fasziniert mich, wenn ich eine Kunstfertigkeit, sehe eine Handwerkskunst, ein Design, das fasziniert mich. Und wenn du dann auch noch siehst, was für Menschen hinterstehen, mit welchem Herzblut, mit welcher Idee, mit welcher Inbrunst das gemacht wird, dann sagst du, hey, da ist eine Energie drin.
Ja.
Und das ist ja, mein lieber Freund, der Benno von Stein, der sagt ja mir, er bringt seine Liebe in die Kleidungsstücke, weil er haben möchte, dass Menschen in dieser Kleidung auch Liebe machen. Und das ist aber wirklich schön, seine Liebe. Und da kenne ich viele, also ich könnte jetzt so viele Designer, bitte, niemand ist mir böse da, jetzt hoffe ich, auf die Avantgardista kommen, die kommen da alle. Das ist cool, was die machen.
Ja.
Und ich freue mich auch immer wieder, neuen zu sehen, denke mir, das ist ja cool.
Voll cool. Und das klingt sehr, als wäre das eine Vision oder Mission von dir, dass sich das treibt, zumindest bei der Avantgardista.
Ja, bei der Avantgardista ist es die Mission und die Vision, es sichtbar zu machen und vor allem aus diesem naserümpfenden, Augenbrauen hochziehenden Image rauszubekommen, weil da gehört es definitiv nicht hin, sondern das ist das, was einerseits Kunst ist, Design ist, Kreativität ist, hochspannend ist und ganz ehrlich, sexuelle oder sexy Kleidung ist überall in der Geschichte.
Mhm. Mhm.
Und das ist auch nichts Neues und das haben nicht unser Zeitalter erfunden, das gab es schon ganz, ganz oft. Mhm. Und das ist nichts Neues. Und das möchte ich einfach haben, dass das normaler und entspannter behandelt wird. Und das ist definitiv so eine Sache. Und weil ich es auch selber gern sehe, ich finde das einfach faszinierend. Da stehst du da und denkst dir, boah, sehr cool. Also, ja. Und ich muss sagen, auf der letzten, das war so, mich hat jede Show überrascht. Und ich stand da und habe nachher gesagt, ja, wenn du jetzt sagen kannst, was sind die Besten, sag ich, das ist so ein Quatsch, jetzt sowas zu sagen, alles war anders. Und teilweise total, wo du sagst, boah, das hätte jetzt in Paris sein können, das war so classy. Und dann sagst du, und das war jetzt so freaky, das war eigentlich ein Film, der da abgelaufen ist. Ja, und das hattest du alles.
Ja. Wow. Ich muss hin.
Findet eine Stadt. Nächstes Jahr. Dieses Jahr haben wir ausgesetzt. Ja. Nächstes Jahr ordentlich. 2025 im November.
Sehr geil.
Ja, und wir machen dann zusammen die Sextoy-Show, ne?
Ja. Du bist so engagiert. Ich erfinde bis dahin ein neues Sextoy. Ja. Einfach nur, weil ich Bock habe.
Ich überlege gerade, wie du es präsentierst. Ich habe gerade so einen ganz kaputten Film im Kopf. Oh,
trust me, ich bin dabei. Gibt's einen Motor in dir, der die Subrosa Dictum weitertreibt? Ist es das Menschliche da eher? Ist es
mich interessiert dieses Spielfeld. Also ich möchte haben, dass es wieder mehr Spielfeld wird. Mhm. Das ist momentan aber dem Zeitgeist geschuldet, dass halt jetzt einfach Tourismus ist. Mhm. Bei uns nicht so wie auf anderen Partys, weil halt einfach das Outfit immer noch ein Thema ist. Mhm. Ich möchte haben, dass es wieder offener wird. Im Punkto, dass auch dass man nicht Angst hat, dass man was verliert, sondern sich eher darauf freut, dass vielleicht auch wirklich neue Leute kommen, die das entdecken. Mhm. Das ist oft die Angst, dass man sagt, boah, aber das ist jetzt unser Rückzugraum. Ihr wisst, was ich meine. Mhm. Ich kenne es aus der Techno-Zeit noch. Ich weiß noch, wie Techno so gehypt ist. Das war, boah, das hat sich so geändert dann innerhalb von kürzester Zeit. Vorher war das, ich habe jetzt gerade einen Freund getroffen, der die coolsten Drum-and-Bass-Partys in München damals zu der Zeit gemacht hat, der Dominik. Und wir haben damals Techno-Partys gemacht. Mhm. Und wir haben wirklich abgefahrene Partys in abgefahrenen Locations gemacht. Aber der Unterschied war, auf seinen Partys waren einfach die hübschen Frauen. Mhm. Und ich war immer dort, wir standen dort mit Michi Bormann, der nachher, und wir haben gesagt, wie kann es sein, dass bei Drum and Bass diese wahnsinnig hübschen Frauen sind? Dann habe ich gesagt, ja, Michi hat gemeint, weißt du, bei uns ist irgendwie so, da kommen 30 Freaks und einer nimmt seine Freundin mit. Also, das war halt Techno, das war, da ging es, und beim anderen war es mehr diese Feierkultur.
Ja.
Ja, aber trotzdem, ich meine, diese Durchlässigkeit ist halt wichtig, dass du mischst, dass du mal neue Sachen, und das hoffe ich, dass, jetzt ist ein bisschen Tourismus, bisschen gehypt, aber das wird auch wieder weggehen. Hm. Aber es werden Leute übrig bleiben, die sagen, nee, das hat mir so gut gefallen. Und das ist ja bei euren Seminaren genauso. Das ist ja für viele ein Eintrittstor in eine neue Welt. Und es ist so einfach zu sagen, ich gehe zu einem Seminar.
Ja.
Workshop, das ist sowieso für die Deutschen das Beste. Ja, ich schaue mir ja nur so ein Seminar an. Darum sind Messen auch so gut. Ich war nur auf einer Messe.
Ja, bei uns muss man schon mitmachen.
Ach so, okay.
Bei uns musst du dich ausziehen innerhalb der ersten 3 Stunden, dann ist es vorbei, dann ist es um dich geschehen.
Ja. Okay.
Also, und ich merke gerade durch das, dass du sagst, ja, wir zwingen auch Leute zu ihrem Glück. In der Hinsicht, dass wir sagen, hey, da ist du trägst deine Komfortzone wie so ein Schwimmbecken um dich, vergiss
natürlich,
es. Vergiss es, wir lassen das Wasser jetzt hier raus. Und Ja.
Und da wehren sich die Menschen total dagegen, klar. Das Ego wehrt sich da. Nein, das kann ich doch nicht. Ach Gott, nein, so bin ich nicht. Doch, genau so bist du.
Und bei uns immer wieder, ein paar Monate später, sind sie auf den großen hedonistischen Partys und leben es aus, tatsächlich. Ja, also,
habt ihr Menschen befreit in dem Moment?
Irgendwie schon, oder?
Von falschem Selbstbild.
Ja. Absolut. Das ist, wow.
Hast du die enttäuscht? Im Endeffekt, dass sie nicht von sich selber getäuscht sind.
Ja. Wow. Ja. Amen.
Amen, oder?
Amen.
Und das ist eine Kunst und das ist genial, weil dann bist du frei. Und ich finde das auch nicht schlimm. Das ist einfach, wir haben Bilder, was wir gut finden und was nicht. Das sind Bruce Lipton, mag ich ja total gern. Kennt ihr natürlich, oder? Den genau Bruce Lipton, der immer sagt, das sind die Programme, die uns draufgespult wurden. Ja. Das sind gar nicht wir.
Wollte gerade sagen, die Gedanken hast du gar nicht selber gedacht.
Nein, das wird dir draufgespielt.
Da hat dir jemand für dich gedacht und seitdem lebst du danach und nennst es mich oder ich.
So wie früher diese Kinderkassetten, weißt du, hörst du zum 100. Mal dieselbe Pumuckl-Folge und denkst, das sind deine Gedanken. Nein, es wurde dir draufgespielt. Jemand hat es bequatscht und du denkst, ja, so bin ich, ja.
Ich bin mit Kassetten aufgewachsen.
Ich auch.
So, jetzt habe ich Schiss. Wo habe ich Batman übernommen? Und was hat das mit Räuber Hotzenplotz zu tun? Das waren meine ersten Gedanken. Ja, stimmt. Ja, aber weil du es immer wieder hörst, da hast du keine Podcast gehabt. Da warst du die gleiche Kassette.
Hast du die Kassetten immer wieder gehört?
Oh, die Kinder lieben auch Wiederholungen.
Super.
Wie viele meiner Glaubenssätze sind eigentlich von Benjamin Blümchen?
Die sind schweinisch, kann ich dir sagen.
Oh, pack mein Rüssel nicht so an. Ja,
ich meine, wir haben ganz viele Glaubenssätze. Ich meine, immer noch jeder von uns. Das ist ja, wenn man ehrlich mit sich ist und versucht, ehrlich zu sein, dann sieht man ja, dass ganz viele Glaubenssätze sind. Ich hab einen Rucksack davon.
Was mich wirklich zu so einer letzten Frage bringt.
Letzte Frage.
Ja, ich meine, wir vertreten ja eher so diese Seite von Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Ja. Und ich habe jetzt durch die Stunde ein neues Bild von, ich sag mal, diesen Otto-Normal-User, Subrosa Dictum. Und ich habe gelernt, es ist eine anspruchsvolle Zielgruppe, das sind Premium-Events, das sind Menschen, die haben einen gewissen Anspruch sich selber gegenüber oder der Party gegenüber. Sind sie in der Hinsicht dann auch freier, was ihre Flexibilität im Kopf betrifft? Also sind das Menschen, die freier denken können, die ihr Selbstbild hinterfragen können, die erfolgreicher sind dadurch?
Das weiß ich nicht. Also da würde ich jetzt wahnsinnig urteilen und da komme ich in so ein, ja, das sind, nee, das würde ich nicht sagen. Es gibt, glaube ich, Menschen, die, du kannst die freiesten Menschen an Orten treffen, die du dir gar nicht vorstellen kannst, in Situationen, wo du sagst, hey, das gibt's ja gar nicht und das hat nichts mit Status und Bildung und nein, mit dem allen nichts zu tun, auch nicht mit Alter. Es gibt Menschen, die jung sind, wahnsinnig frei sind. Es gibt Alte, die immer noch nicht frei sind und in Mustern sind. Es gibt alles. Also ich möchte da nicht urteilen. Ich möchte auch nicht sagen, diese Leute sind besser als andere Leute. Das sind sie nicht. Das sind aber Menschen, die wenigstens eine Sache machen, ihren Spaß ausleben.
Ja.
Und das ist einfach, das wünsche ich ganz vielen Menschen, dass sie mehr machen, was ihnen Spaß macht und was sie beflügelt. Und du hast gesagt, Persönlichkeitsentwicklung, finde ich super spannend. Ist auch wieder so deutsch. Wir müssen immer alles
entwickeln.
Also der Deutsche arbeitet so gern an irgendwas. Es muss alles entwickelt werden. Es muss bearbeitet werden. Vielleicht ist es eher eine Persönlichkeitsentdeckung. Mhm. Weil wir sind das ja. Wir sind ja das alles. Das sind ja Wünsche von uns. Mhm. Und wir verbirgen die unter irgendwelchen Glaubenssätzen, sagst du, Vorstellungen, wie es sein muss, Konventionen, Ängsten. Das ist ja alles dann immer mit solchen Schichten zugelegt und zugelegt und zugelegt. Und am Schluss bist du, ja, ich weiß nicht, in so einem ganz starren Korsett, das dich eigentlich auf der Bahn hält. Mhm. Aber ich glaube, die meisten Menschen würden gerne Sachen entdecken oder tun, die in ihnen tief drin sind und sich nicht trauen. Leider.
Ja, also entwickeln, ich muss mir eine neue Software aufspulen, ich muss meine Karosserie neu lackieren und deine Entdeckung ist, leg mal einen anderen Gang ein.
Ja, oder wirf diese ganze Software weg, die dir aufgespult wird und mach ein Hard Reset, damit du wieder auf Werkseinstellung bist. und dann wäre es mal interessant, wer du bist, wenn du auf Werkseinstellung bist.
Ja.
Weil das interessiert mich ja. Das ist ja unsere Seele, unsere Essenz.
Ja.
Also Maslow ist da, du weißt ja, ich meine, das ist ja, wer sind wir? Uns selber zu entdecken, das ist ja Spannende. Mhm, und da wird uns so viel erzählt und ganze Zeit.
Ich kann dem nichts hinzufügen. Das waren wunderbare Worte. Christian, vielen Dank, dass du uns heute bereichert hast
mit Dankeschön. Deiner Erfahrung. Cool, danke euch. Hier in dem neuen Format, das der Dreier-Talk.
Ja, das ist der Dreier-Talk. Ja.
Das war der schnelle Dreier, oder?
Das war der schnelle Dreier. Die Kat war von unserem Vorgespräch so angefixt, dass sie gesagt hat, eigentlich sollte sie Dildos waschen für unser Retreat nächste Woche, aber das war jetzt...
Das ist jetzt die ganze Zeit in meinem Kopf, seitdem du das gesagt hast, dass du jetzt noch Dildos waschen gehen musst.
Christian denkt sich, wie sehen die verdammten Dildos aus?
Ja, und diese Dildo-Waschküche. Mein Bild ist jetzt, wie du da mit so einer Schürze und Gummihandschuhen so Kisten über Kisten ja, an genau Dildos schrubbst.
Genau, da. Das ist wie beim Serienkiller im Horrorfilm. Genau so
ja, oder am meisten zu zweit und dabei unterhaltet ihr euch über irgendwas, weißt du, so mit der Kippe im Mund und so. Ja, genau. Mit Haarnetz und Kippe im Mund.
Genau, das riesige Gummihandschuhe. Blutige Segen und wir überlegen uns, wie kriegen wir diese 50 Dildos über die Landesgrenze. Das ist unser Gespräch.
Ja, und so nebenbei so, kannst du mir noch den 15-Inch-Stapel-Penetrator geben? Ja klar, Moment.
Oh, der Akku wird schwach. Ja. Cool, Christian, vielen Dank.
Bitteschön, ja.
Das ist nicht unser letztes Gespräch.
Ja, glaube ich auch nicht.
Ich glaube, das könnte unser erster Workshop werden.
Das wird unser erster Workshop. Cool.
Daher bis bald.
Danke.
Bye.
Vielen Dank euch.